Von der Fashion-Geschäftsführerin zur Betreiberin einer Tagesbar. Jutta Neumeister vom Café Sparkies in Deisenhofen. Wer kennt das nicht? Dieses Gefühl, ich muss nochmal alles ganz anders machen und ich mache jetzt mal einen Kaffee auf. Ich erfülle mir jetzt mal einfach meinen Traum. Es gibt Menschen, für die ist es tatsächlich ein Traum und es gibt Menschen, die setzen es aber auch tatsächlich um. Oder es ist ein ganz natürlicher Schritt auf der Reise des Lebens. Heute ist Jutta bei mir zu Gast. Jutta ist gelernte Schneiderin und hat viele Jahre als Geschäftsführerin in der Fashion-Industrie gearbeitet. Nach einigen Wegen und Umwegen betreibt sie heute die Tagesbar Sparkies im Herzen von Deisenhofen südlich von München. Hallo und herzlich willkommen bei Work-Life Stories, deinem Podcast rund um das Abenteuer beruflicher Neustart. Ich bin Mona Rüssmann und möchte dir großartige Frauen mit ungewöhnlichen Biografien vorstellen. Schön, dass du heute dabei bist. Lass dich inspirieren von einer ganz besonderen Heldinnenreise. Los geht's! Liebe Jutta, herzlich willkommen bei Work-Life Stories.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich, dass wir es endlich geschafft haben, hier zusammenzukommen in deiner schönen Tagesbar. Ja, wir sitzen hier an einem wunderbar sommerlichen Tag mit einem schönen Eiskaffee und sind umgeben von vielen köstlichen Dingen. Was empfiehlst du denn, liebe Jutta, bei Sommerhitze, um das alles ein bisschen besser zu ertragen und was schmeckt in diesen Tagen deinen Gästen besonders gut?
Generell sucht man natürlich nach einer Abkühlung.
Absolut.
Und da haben wir ein ganz großes Spektrum an verschiedenen Vorschlägen. Super laufen momentan die Smoothies, weil man da natürlich auch was Gesundes zu sich nimmt. Und aber auch alles, was eisgekühlt ist, ob das jetzt ein Tee ist oder ein Kaffee oder eine Eisschokolade, das ist momentan sehr gefragt.
Also eher die flüssigen Dinge, die kühl sind.
Flüssige Dinge, ja, Eisdiele ist ja hier um die Ecke, von daher würde dieses Segment bei mir wegfallen. Weil ich natürlich da innerorts keine Konkurrenz aufbauen möchte. Aber ja, wir haben auch so genug zu bieten, was im Sommer lecker ist.
Absolut, absolut. Wenn du abends nach Hause gehst, gibt es die ein oder andere Süßigkeit, über die du dich so klammheimlich freust, wenn sie übrig geblieben ist?
Also generell bleibt bei mir sehr wenig übrig.
Schade. Nein, schön natürlich.
Wenn tatsächlich mal was so übrig bleibt, dass ich es nicht mehr verkaufen kann, dann stelle ich das bei Too Good To Go rein, was ich eine super Sache finde, eben dem entgegenzuwirken, dass Lebensmittel, die noch wunderbar genießbar sind, dass die vernichtet werden.
Ach, erklär mal, wie funktioniert das? Du machst ein Paket
mit... Das ist eine App, da bin ich angemeldet und die potenziellen Kunden melden sich dort auch an und ich stelle dann eben tagesweise, was ich eben übrig habe, rein und zu einem Drittel des Verkaufswertes wird es dann abgegeben und kann dann eben zu einer gewissen Uhrzeit abgeholt werden und das läuft sehr, sehr gut. Da beteiligen sich im Ort inzwischen auch andere in diesem System und insofern bleibt eigentlich nichts übrig.
Okay, tolle Initiative, ja, muss ich sagen. Dann muss man unbedingt unterstützen und fördern. Es sollten keine Lebensmittel weggeschmissen werden, das ist richtig. Meine Frage war eigentlich eher so in die Richtung, was gönnst du dir vielleicht nochmal heimlich, oder gar nicht mal heimlich, was gönnst du dir auf deinem Weg in den wohlverdienten Feierabend, was vielleicht am Tag nicht konsumiert wurde?
Hier bei ja, dir? Ich bin jetzt keine so große Naschkatze, was Süßes anbelangt. Aber wenn jetzt zum Beispiel Pralinen frisch geliefert werden, dann will ich die natürlich auch probieren, um zu wissen, neue Sorten, neue Kombinationen, wie ich das meinen Gästen dann auch erklären kann. Aber ansonsten bin ich jetzt nicht so, dass ich jeden Abend hier mit Süßigkeiten mich vollstopfe.
Es wäre wahrscheinlich auch schwierig, wenn man einem Café arbeitet.
Ja, stimmt. Richtig. Ja.
Du betreibst dein Café oder deine Tagesbar mit ganz, ganz viel Liebe und immer wieder neuen Ideen. Wer ist denn Sparky? Wer war der Namensgeber des Cafés?
Ja, der Sparky, das sieht man ja auch in unserem Logo, ist ein Hund, der aus der Tierrettung kommt, der jetzt dieser Tage 10 Jahre alt wird und seit 9,5 Jahren bei uns ist, der ein sehr lustiger Typ ist, mit getupften Ohren und ein sehr liebevoller Hund. Und wie die Idee jetzt letztendlich eigentlich aufgekommen ist, das kann ich jetzt gar nicht mehr nachvollziehen, aber das war so beim gemeinsamen Zusammensitzen mit Freunden ist das irgendwie geboren.
Und jetzt ist der Sparky verewigt.
Das ist der einzige Hund, der ein Café besitzt, genau.
Hat ja auch nicht jeder, genau. Jetzt muss ich nochmal nachfragen, Jutta, war es für dich tatsächlich die Erfüllung eines Traums, so eine Bar hier zu eröffnen, oder war es eher beruflich so der logische Schritt, einer nach dem anderen, ein Schritt nach dem anderen, der dich hierher geführt hat?
Also ich habe zu Anfang meiner beruflichen Karriere sehr genau geplant, viele Jahre im Voraus geplant und habe das dann auch umgesetzt. Also ich habe ja sozusagen ganz klein angefangen als Schneiderin und habe diesen Weg, den ich mir aber da schon erträumt hatte, den habe ich dann auch mit aller Werf und mit allem Engagement beschritten und habe das auch zu Ende gebracht. Danach, nach dieser ganz intensiven beruflichen, auch sehr anstrengenden Phase, habe ich eher so das Gefühl gehabt, dass ich mich ein bisschen treiben lassen sollte. Ja, dass jetzt diese Planungsphase eigentlich mit Erfolg, so wie ich es mir vorgestellt habe, zu Ende gegangen ist und dass ich jetzt einfach mal gucke, was kommt, ohne große Pläne zu schmieden. Und das hat mir auch gut getan. Also auch für meine persönliche Entwicklung hat mir das gut getan, weil ich war halt eine sehr determinierte Frau. Ich habe ein großes Team gehabt, ich habe eine große Verantwortung gehabt und da muss man natürlich auch manchmal so ein bisschen härter sein. Und das habe ich dann auch gespürt, dass mir das irgendwie nicht mehr so zu mir gepasst hat. Auch aus diesem Grunde habe ich danach einfach die Leine ein bisschen lockerer gelassen.
Das kann ich mir vorstellen, dass das erstmal gar nicht so einfach ist. Wenn man so ein Planungstyp ist und bei dem ersten Schritt schon den übernächsten Schritt eigentlich im Kopf mitplant, da dann loszulassen und einfach mal zu sagen, ich schaue jetzt mal, was kommt, das ist gar nicht so einfach, wenn man nicht der Typ dafür ist. Ich glaube, ich kann das sagen. Ich bin nämlich auch eher so eine Planerin. Aber da sprechen wir jetzt gleich nochmal über deine intensiven Berufsjahre in der Modeindustrie. Aber jetzt lass uns noch mal einige Jahre zurückgehen und zum Anfang deiner Berufstätigkeit kommen. Du bist ein ganz klassisches Münchner Kindl und hast, wie du gerade schon erwähnt hast, als Schneiderin angefangen.
Genau, ich habe nach dem Abitur habe ich mir hier eine Lehrstelle gesucht in München, was damals sehr schwierig war. Auch als Abiturientin wollten die Schneiderinnen da eben niemanden im Team haben, wo sie schon geahnt haben, dass es da nicht so einfach laufen wird wie mit 14-, 15-jährigen Mädchen, die natürlich nicht über so viel Selbstbewusstsein und auch Bildung verfügen. Nachdem ich die Lehre dann abgeschlossen hatte, habe ich Gesellenzeit gemacht, ganz klassisch, und habe mich in dieser Zeit aber dann schon selbstständig gemacht, hatte dann schon ein eigenes Team zu Hause. Das, ja, wie man es damals halt so gemacht hat, ne? Hat man einfach zu Hause angefangen, die Maschine auf den Boden zugeschnitten und so ist das Ganze dann entstanden, dass ich nach 7 Jahren, die ich dann eine sehr tolle Gesellenzeit hatte, wo ich unglaublich viel gelernt habe und wo ich auch schon in den Vertrieb nicht nur reingeschnuppert habe, sondern da habe ich auch einen Großteil des Vertriebs schon übernommen. Ich habe die Messen gemacht in Paris und habe die Kunden betreut, habe geschaut, dass immer Aufträge da sind und habe auch gemerkt, dass mir das liegt, dass ich das gerne mache, dass ich da auch erfolgreich bin. Und dann habe ich dort gekündigt und hatte ja praktisch schon mein eigenes Atelier fertig, sodass ich da jetzt auch keinen Bruch mehr hatte. Da kamen dann auch keine Überraschungen mehr. Das war auch finanziell abgesichert. Und dann habe ich da Braut- und Abendkleider gemacht und
Oh, toll. Das
sehr erfolgreich.
Ja, hast du im Vorgespräch erzählt, du hast sehr schnell sehr hochwertige Mode produziert und hast auch gleich ganz viele tolle Kunden an Land ziehen können.
Ja, das war ja damals eine Zeit, wo in München jeden Abend Festivitäten waren und wo man sich auch dementsprechend mit Cocktailkleidern geschmückt hat und richtiges Outfit gemacht hat mit großem Hairdo und Schmuck und Rüschen und Schleifen und weiten Röcken und was weiß ich, ja. Und Das ist ja damals, auch wenn man eine Hochzeit geplant hat, da hat man sich dreimal umgezogen. Ja? Da gab es den Empfang, dann die Kirche und dann den Ball. Und da war natürlich unheimlich viel an Auftragsvolumen da. Ne?
Ich habe so ein bisschen vor meinem inneren Auge die Serie Kir Royal. War das so die Zeit?
Das war so ein bisschen die Zeit, ja, genau.
Da war ich doch gar nicht in München, aber ich weiß, dass es das gegeben hat, diese wilde Münchner Zeit.
Feiert ja jetzt ein Revival, ne? Ja. Hat jetzt dieser Tage eine Skulptur an der Münchner Freiheit bekommen, der Hauptdarsteller und der Titel. Und ja, das war so die Zeit, wo alles so ein bisschen aufgerüscht war und wo man sich halt auch wirklich total jeden Abend schick gemacht hat. Und ja, wie gesagt, da konnte man natürlich, wenn man in diesen Kreisen unterwegs war, konnte man dann natürlich gut Geld verdienen.
Und du bist sogar in die Adelsrichtung gegangen.
Ja, das waren natürlich die lukrativsten Kunden. Ja. Erstens mal wurden diese Hochzeiten ja riesengroß gefeiert, ob das jetzt eine Hohenzollern-Hochzeit war oder Metternich oder... Da ging es dann darum, die ganzen Kinderkleider für die Brautjungfern zu machen und für die Mutter noch ein Kostüm für die Kirche und dieses und jenes. Also da ist dann immer, ja, da waren wir dann mehrere Wochen damit beschäftigt.
Gut beschäftigt. Ja. Und das schon direkt am Anfang deiner Berufstätigkeit, die ja wahrscheinlich aus einer kreativen Ader heraus entsprungen ist und aus der Lust, schon was mit Händen zu machen. Und wie du das gerade gesagt hast, hat sich aber relativ schnell dein Gespür für Vertrieb herauskristallisiert, oder? Also die Kombination aus Kreativität und doch so ein Händchen für Kunden und den Verkauf scheint ja relativ schnell da gewesen zu sein.
Ja, also der Start war tatsächlich so, dass ich noch zu meiner Schulzeit viel mit Menschen umgeben war, die sehr kreativ waren. Ob das jetzt jemand war, der an der Akademie hier in München studiert hat und gemalt hat, oder ob das jemand war, der Gedichte geschrieben hat. Und das hat mich damals irgendwie schon gepackt. Und ich habe auch schon sehr früh angefangen, selber an der Nähmaschine von der Mami mir was zu nähen und hatte auch so zwei, drei Ikonen, die ich da schon sehr verehrt habe. Habe auch meine Facharbeit in Kunst über das Thema gemacht. Und das war mir von vornherein ein Anliegen, einen kreativen Beruf zu ergreifen, weil ich mir gedacht habe, so eine Trennung, wie man das jetzt bei einem Bürojob hat, ja, dass man Freizeit und Arbeitszeit so klar voneinander trennt, das wollte ich eben nicht. Ich wollte, dass es eine Einheit ist, dass es ein Flow ist, der, ja, und das war mir ein wichtiges Anliegen. Weil mein Vater war Beamter, ne, und das war dann so ein 9-to-5-Job. Und das hat mich, habe ich auch gesehen, dass es ihn nicht glücklich gemacht hat. Und das wollte ich
definitiv anders machen.
Genau.
Hast du dann ja. Ist der dann auch geglückt. So, das Thema Mode und das Land Italien sind ja so ein bisschen untrennbar miteinander verbunden. Und so ist schon eigentlich der erste logische Schritt dann gekommen, dass es Kontakte nach Italien gab.
Ja, so ist es. Also Italien hat auch in meiner Vita schon eine ganz, ganz tiefe Verankerung. Ich hab schon immer als Kind, hatte ich schon so einen Kompass in mir, der Richtung Süden gezeigt hat. Egal, ob das jetzt am Nippesschrank meiner Oma war, wo irgendwelche kleinen Tiere aus Murano-Glas drin waren oder nur in der Eisdiele, die Namen der italienischen Eissorten. Oder so. Das hat mich schon immer fasziniert. Aber dass ich das in meinen Beruf einbinde, das war eigentlich Zufall, das war nicht geplant. Ich habe einfach auf einer Messe, bin ich angesprochen worden, und das war eben der Exportmanager der Max Mara Fashion Group. Und ja, 2 Monate später hatte ich eine Agentur eröffnet.
Gleich mal groß einsteigen.
Ja, genau.
Wie alt warst du da, Jutta?
Ja, da war ich knapp 30.
Ah ja. Mhm. Mhm. Also schon ein paar Jahre Berufserfahrung, aber trotzdem natürlich für die Zeit und für das Umfeld und für die Branche natürlich ein sehr mutiger Schritt.
Ja, alles neu. Ich habe natürlich jetzt im Sinne von wirklichem Vertrieb, da musste ich schon noch viel lernen. Der Schuh war schon sehr groß. Und dann auch die Zusammenarbeit mit den Italienern war natürlich schwierig. Ja. Ich habe dann zack, zack, zack Italienisch gelernt, weil ich gemerkt habe, mit Englisch, da haben sie immer so getan, als ob sie es verstanden hätten. Aber das war dann am Ende nicht so. Und das war auch für mich als Frau nicht einfach, weil egal wie ich mich dann verhalten habe, wenn ich gelächelt habe, dann hieß es ja, hör auf zu flirten. Und wenn ich nicht gelächelt habe, dann hieß es, was ist dir heute über die Leber gelaufen? Was bist du für eine Bisszwicke oder so? Und ich war ja damals auch die erste und einzige Frau, die so einen großen Markt wie Deutschland ja, unter ihrer Regie hatte.
Ja, damals war das ja noch eine ganz andere Zeit, noch viel männlich dominierter, noch viel männlich geprägter. Das heißt, im Geschäftsleben noch von ganz anderen Regeln geprägt.
Ja, das war definitiv so, denn auch wenn man sich Annoncen aus der Zeit nochmal ins Gedächtnis zurückruft, da war nie von einer Frau die Rede. Ja, wenn man heute liest, Bewerbung, männlich, weiblich, divers, das war undenkbar. Es wurde immer nur nach Männern gesucht. Und ich hatte aber auch schon von ganz früher Zeit an immer diesen Drang, obwohl ich keine weiblichen Vorbilder hatte, die jetzt berufstätig gewesen wären. Aber ich wollte das nicht. Ich wollte nicht so ein Hausfrauenleben führen. Ich wollte, das habe ich, ja, das weiß ich, das war so ein Erweckungsmoment während der Olympischen Spiele. Da habe ich gebügelt für meine Tante und habe im Fernsehen die Sportlerinnen gesehen, die dann ihre Medaillen umgehängt bekommen haben. Dann habe ich mir gedacht, hey, siehst du, es geht auch anders. Ja? Du kannst auch als Frau ganz oben sein und erfolgreich sein. Und ja, das war dann meine Devise.
Es ist schon immer spannend, welche Motivation oder welche, du nennst das Erweckungsmomente.
Ja, das war auch wirklich so ein Erweckungsmoment.
Was einen dann so ein bisschen anschiebt und
weißt
sagt,
du stehst am Bügelbrett und bügelst, du machst so eine typisch hausfrauliche Tätigkeit und denkst dir, nee, das ist nicht meins, das will ich nicht, ja. Das war wirklich eine Erweckung.
Mhm. Ja, finde ich total spannend. Und man hat dir dann das Vertrauen geschenkt, man hat dir das Vertrauen gegeben, diese geschäftsführende Tätigkeit hier in München und und deutschlandweit oder bayernweit jetzt.
Nein, deutschlandweit.
Ja, genau, erzähl mal davon.
Ja, ob das so ein Vertrauen war, das kann man jetzt im Rückblick doch sehr in Zweifel ziehen. Die hatten ja schon eine ganze Reihe von Vertriebsversuchen hier gestartet, die aber alle mehr oder weniger im Sand verlaufen sind, aus Gründen, die mir natürlich nicht bekannt waren.
Ja. Die dir wahrscheinlich auch nicht mitgegeben worden.
Nee, ganz sicher nicht. Und die haben halt jemanden gesucht. Ich meine, ich hatte halt auch Kontakte zu der First in Fashion Group. Das war damals Eickhoff und Mändler und so weiter. Die kannte ich halt alle. Und das hat wahrscheinlich einen Teil dieser Entscheidung mit beeinflusst. Und natürlich auch das Startkapital, das ich hatte. Ja, das war damals irre viel Geld, 300.000 D-Mark in den Showroom zu investieren.
Oh ja.
Und ja, da sind wahrscheinlich so verschiedene Faktoren zusammengeflossen, die letztendlich, glaube ich, das Vertrauen war jetzt da nicht im Vordergrund gestanden.
Aber du hast dann gezeigt, dass es geht, dass dieser Vertrieb in Deutschland funktioniert.
Ja, es war ein steiniger Weg. Ich habe das natürlich auch nicht alleine gemacht. Ich hatte ein tolles Team. Und mir kamen auch, sage ich mal, so Strömungen zugute, die ja damals kamen eben auch Gilles Sander groß raus. Mhm. Da wollten die Frauen jetzt nicht immer wieder den pinken Escada-Blazer mit einem Bärchen drauf kaufen und haben gesehen, dass auch andere Farben schick ausschauen. Ein tolles Beige, ein tolles Braun. Eben diese italienischen Farben, ja, dieser bisschen zurückgenommenere Luxusstil. Mhm. Das kam mir dann natürlich zugute.
Italienische Eleganz.
Ja, und halt auch das Handwerk, ne? Dass dann da ein Handstitch drauf war und das war da schon auch ein Umdenken in der Mode generell. Diesen Moment konnte ich nutzen.
Und natürlich auch ein paar Frauen, die dann angefangen haben, sich zu entwickeln und die Mode ein bisschen mit zu prägen, richtig?
Die Frauen haben sich entwickelt, indem sie von der, jetzt sage ich mal, in der Upper Class typischen Figur der Repräsentanz des Mannes. Ja, die Frau war ja vor allem da, mit ihrem Schmuck und mit ihren Outfits zu zeigen, wo man steht, was man geschafft hat.
Was man erreicht hat, ja.
Und da hat es eben dann wirklich schon viele Frauen gegeben, die das nicht mehr wollten. Und die auch natürlich eigenständig und erfolgreich waren. Und Jill Sander hat es ja auch mit ihrer eigenen Person perfekt ausgedrückt. Mhm. Ja, eine Frau, die in der Modebranche sich durchsetzt, mit einem ganz eigenen Stil, mit einem ganz eigenen Anspruch an Qualität und an Eleganz. Ja, das hat hat dieser Wandel, der war jetzt nicht nur ein äußerlicher Fashion-Wandel, sondern das hat schon auch was ganz, ganz Wichtiges mit den Frauen selber zu tun gehabt.
Es waren ganz viele Wegbereiterinnen für unsere heutige Mode wahrscheinlich dabei, die damals so ihren Anfang genommen hat.
Ja, für die Mode und auch für das Selbstverständnis der Frau, was ja heute bei der jungen Generation, das Wort Emanzipation, das wird ja mehr oder weniger mit Kopfschütteln, was war das, so kommentiert, ja. Und das war für meine Generation, auch für mich persönlich, war das schon ein großes Anliegen.
Ja. Ja, war eine wichtige Zeit. Da wurden wichtige Weichenstellungen vorgenommen. Ne?
Ja, so ist es.
Und das hast du jetzt viele Jahre gemacht, diese geschäftsführende Tätigkeit für die Max-Mara-Gruppe.
Ja, ich war erst 10 Jahre selbstständig tätig mit einer eigenen Agentur, die dann das Mutterunternehmen gekauft hat. Und dann war ich weitere 7 Jahre als Geschäftsführerin tätig. Habe das insgesamt 17 Jahre meines Lebens gemacht.
Ja, mit großer Freude. Man hört die Leidenschaft und man hört es heute noch, dass du Freude an dieser Tätigkeit gehabt hast und dass du dafür brennst, für Mode und für diese Themen und für Gestaltung und für Vertrieb. Das hört man noch.
Ja, das war natürlich eine sehr vielschichtige Arbeit. Also es ging natürlich um Mode, ganz klar. Ich habe ja auch ein großes Team gehabt. Ich habe ja mit 30 Mitarbeitern zusammengearbeitet. Da ging es natürlich auch um Teamführung. Dann natürlich so einen Vertrieb zu verantworten. Ja, wo platziere ich mein Produkt? Ja, wie stelle ich das auf, dass das in der richtigen Art und Weise auch nach außen kommuniziert wird und so weiter. Also das waren schon sehr viele verschiedene Facetten, die da sehr aufmerksam betrachtet werden mussten. Und ja, da habe ich natürlich auch für mich gesehen, dass ich da in manchen Bereichen sehr gut bin und in manchen Bereichen habe ich dann eben auch nach der langen Zeit gemerkt, dass mein Interesse nachgelassen hat. Mhm. Und das hat sich halt vor allem auf die Mode bezogen. Mhm. Das war dann nicht mehr die Sensation, wenn die neue Kollektion kam, haben wir die Tüten aufgerissen und geguckt, was es ist und so. Das war dann schon ein Ermüdungsprozess, der irgendwann eingesetzt hat.
17 Jahre sind ja auch eine lange Zeit.
Ja,
und es war wahrscheinlich 17 Jahre lang auch mal nicht 9-to-5.
Das war nicht 9-to-5, ganz sicher.
Also ganz genau das, was du wolltest, beziehungsweise nicht wolltest. Ne? Also
das hatte aber schon dann, sag ich mal, in einer Art und Weise die Oberhand gewonnen, die dann mein Leben so beeinträchtigt hat, dass ich da auch wirklich einen Schlussstrich ziehen musste.
Mhm.
Ja, ich habe da wirklich jahrelang aus dem Trolley gelebt und manchmal nur 2 Nächte im Monat in meinem eigenen Bett geschlafen. Freundschaften waren schwierig aufrechtzuerhalten. Familie Dito und da habe ich schon gespürt, dass ich da jetzt ein Break brauche.
Da hat sich schon ein bisschen Veränderung abgezeichnet.
Ja.
Genau. Und dann hast du ja schon mal nach dem Absprung aus der Mode, ich weiß gar nicht, ob man das so formulieren kann, Absprung ist es wahrscheinlich nicht, aber es hat sich dann von der Mode in Richtung Kulinarik entwickelt.
Ja, das war eigentlich, wie ich vorher schon sagte, nicht so geplant. Das war eigentlich auch ein Zufall, dass ich eben einen Freund in Italien hatte, der ein Luxus-Eis-Konzept aufgelegt hat und der mich darum gebeten hat, den deutschen Markt hier zu übernehmen. Und ja, dann habe ich mir auch gedacht, gut, Vertrieb, weißt du, wie es geht. Und habe dann in München eine kleine Eisdiele am Wiener Platz eröffnet, die auch bombig gelaufen ist. Habe dann weitere Geschäfte eröffnet mit Franchise-Partnern, aber dann halt leider die Erfahrung machen müssen, dass man damit kein Geld verdienen kann. Ja, Eisgeschäft ist in Deutschland von Haus aus schwierig und wenn das eben auch als Franchise betrieben wird, wo du ja als Partner gezwungen bist, nur dieses Produkt zu diesem Preis abzunehmen und auch alles andere, was du in deinem Laden hast, gebrandet sein muss und natürlich auch wieder so verkauft wird, dass der Franchise-Geber dran verdient. Ja, das muss man dann leider einsehen, dass das so nicht klappt und das hat dann auch der Franchise-Master, der hat es dann auch meine Masterlizenz wieder zurückgekauft, also das war dann auch am Ende in freundschaftlicher Art und Weise, haben wir das wieder auseinander dividiert.
Aber von der Wegstrecke her ist ja so, aus der Mode kommend, dann in Richtung Genuss gehen, eigentlich schon mal etwas, was nicht so ganz unlogisch ist. Und wie du sagst, du bist ja dann dem Vertrieb in der Richtung treu geblieben.
Ja,
ne? Also
so ist
so
es.
Hat sich das ja eigentlich schon ganz gut an das gefügt, was du an Erfahrung mitgebracht hast und eigentlich dein Portfolio noch erweitert. Und hast du dann irgendwann gesehen, dass in Deisenhofen ein Laden verfügbar ist oder ist dazwischen noch was gewesen?
Ja, ich habe dazwischen so Interimsgeschäftsführungen gemacht in verschiedenen Unternehmen. Und dieser Laden, der ist uns im Prinzip auf die Füße gefallen. Das war ein totaler Zufall. Ja, mein Lebensgefährte, der hat eine Schulkameradin hier auf der Straße getroffen und hat gesagt, ja, du, wir wollen jetzt mal unsere Sachen auseinander dividieren. Und mein Vater, der ist verstorben und dann wollen wir den Laden jetzt verkaufen. Und dann haben wir uns halt gedacht, okay, das ist ein schöner Laden, der beste Lage. Nehmen wir.
Hat dir das Leben diesen Laden sozusagen
genau.
herangetragen. Genau, sehr schön. Das war vorher eine Boutique, also auch wieder Mode. Es war viele Jahre hier eine kleine Boutique. Da muss man sich ja so ein bisschen überlegen, wie man loslegt, oder? Weil muss man sich ja überlegen, ob hier nach so einer Boutique dann sowas wie eine Bar oder ein Café überhaupt funktionieren kann. Wie hast du das gemacht? Wie hast du dir überlegt, ob der Standort hier sich eignet als Tagesbar?
Ja, es war nicht nur der Standort, sondern das war natürlich das gesamte Umfeld, das mir nicht bekannt war. Mhm. Ja. Mhm. Deisenhofen kannte ich von Besuchen hier, aber ich habe ja hier nicht gelebt und habe mir dann gedacht, ich mache einen Pop-Up-Store und hatte ja eben schon Kontakte zu Schokoladenherstellern und so weiter.
Weil die Genussschiene kanntest du ja schon.
Die kannte ich, ja. Und das ist natürlich auch schon ein Pfund gewesen, wenn du nicht alles von vorne neu erfinden musst, ja. Mhm. Wenn du einfach schon weißt, diese Produkte laufen so und so. Und mir war es auch wichtig, eben das auch so zu unterfüttern, dass es nachhaltig ist, dass die Produkte möglichst aus der Region kommen. Und da eben auch wieder Produzenten dahinter stehen, die ein ehrliches und ein faires Produkt herstellen, ohne dass es jetzt großartig gelabelt sein muss, ja. Und so habe ich dann halt vor Weihnachten hier einen Pop-Up-Store gemacht, einen Adventsstüberl. Und das war so provisorisch eingerichtet und das hat super funktioniert. Und alle, die reinkamen, haben gesagt, ja, wow. Und dann habe ich natürlich auch gesagt, ja, was würden Sie meinen, was hier in Deisenhofen so fehlt? Ja, wir brauchen unbedingt ein nettes Café. Wir wissen gar nicht, wo wir uns treffen sollen. Und ja, dann habe ich da meine ganzen Gerätschaften noch vor Weihnachten bestellt und dann kam halt der große Dämpfer.
Der große Dämpfer hieß Corona.
Der hieß Corona, so ist es. Mhm. Ja.
Also die gute Idee war schon da und die Marktumfrage hat ergeben, dass sowas fehlt an dem Standort hier und ja, das Interesse und die Lust waren da, du standst in den Startlöchern und dann kam die große Bremse.
Ja. Das war natürlich schwierig, weil meine Geräte dann anstatt im Februar, wie der Liefertermin normalerweise gelautet hätte, kamen sie dann im Juli. Da habe ich natürlich schon Monate verloren. Gut, die habe ich dann genutzt, um hier alles hübsch herzurichten. Aber unternehmerisch war das natürlich schon nicht mal ein erster Schlag ins Kontor. Und dann ging es natürlich weiter, ja, mit Lockdown und allen möglichen Problemen, die dann in dieser Folge auch entstanden sind. Und das Konsumverhalten hat sich bis heute nicht auf das Niveau vor Corona zurückentwickelt. Mhm. Ja. Mhm. Also nicht in der Branche, ja, Reisebranche oder so. Mhm. Schon eher, aber dann kamen natürlich die weiteren Probleme, die jetzt seit vielen Monaten beschäftigen.
Die Lieferschwierigkeiten,
Energiekosten, der Krieg, die Inflation und so weiter und so zu. Aber ich halte durch.
Und jetzt ist das Barkis eine wunderbare Bereicherung hier in der Deisenhofener Bahnhofstraße. Und es ist sehr schön, dass es euch gibt und dass man sich hier treffen kann. Und es gibt wunderbaren Kaffee und wunderbare Süßigkeiten. Und du sagst ja auch, du liebst deine Gäste und du liebst das Umfeld hier.
Ja, das ist so. Das ist wirklich so. Also ich habe wirklich durch die Bank nur tolle, nette Gäste, mit denen es richtig Spaß macht, auch mal sich ein bisschen zu unterhalten und nicht jetzt nur irgendwie so ein Smalltalk zu machen, sondern auch mal über Themen zu sprechen, die uns berühren. Das darf auch mal was Politisches sein oder auch mal was Privates. Ja?
Ja.
Und das macht einfach viel Freude.
Ja. Das ist eine tolle Anlaufstelle hier, muss man schon sagen.
Ja, danke, danke
schön. Was würdest du denn sagen, was sind deine Stärken, die dich so begleitet haben auf deiner beruflichen Reise oder die dich ausmachen?
Also ich bin sehr ehrgeizig, Das geht manchen Leuten auch auf den Wecker.
Das hört man ein bisschen. Ja.
Dieser Ehrgeiz, ich glaube, der kommt schon aus der Familiengeschichte, schon aus dem letzten Jahrhundert oder sogar aus dem vorletzten. Ja, meine Familie hat halt auch zum Teil einen Fluchthintergrund und meine Großmutter kam mit meiner Mutter an der Hand hier 1945 in Bayern an und hatte in ihrer Handtasche lediglich einen Löffel. Das war's. Und die hat aus eigener Kraft ein kleines Eigenheim gebaut und ja, hat da wirklich mit ganz großem Einsatz und ganz großer Überzeugung, dass sie es schaffen wird, das bewerkstelligt. Und das hat mich als Kind schon beeindruckt. Und das habe ich in mir auch drin. Und naja, dann habe ich auch ein ganz gutes Händchen so mit Mitarbeitern. Das kann ich ganz gut, glaube ich. Und ja, letztendlich brauche ich keine große Motivation. Mhm. Ich bin immer motiviert. Mhm. Ich bin eigentlich auch immer gut drauf. Also ich muss mir jetzt nicht morgens vornehmen, was ich, jetzt muss doch heute dies und das und vielleicht mache ich doch lieber jenes. Nein, das kommt so ganz selbstverständlich, ergibt sich mein Tagesablauf. Und das ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich jetzt eben nicht mehr so alles minutiös planen muss, sondern das läuft.
Das wäre so meine nächste Frage gewesen, ob das sich dann so bewahrheitet hat, dass du die Dinge so ein bisschen anders angehen kannst als vielleicht zu den Anfangszeiten deiner Berufstätigkeit, dass du sagst, manche Dinge lasse ich mal auf mich zukommen oder manche Dinge überschlafe ich vielleicht auch mal und treffe meine Entscheidung morgen oder guck mal, was passiert, vielleicht löst es sich von selbst das Problem.
Ja, man kann gewisse Dinge kann man aussitzen, das ist richtig. Wichtige Entscheidungen bin ich jetzt nicht der Typ, der da x-mal drüber schlafen muss. Mhm. Weil, wie wir es auch gerade schon gesagt haben, ne, das ganze Leben ist ja auch so ein Fluss, der sich mal verzweigen kann, aber die Flussrichtung, die Fließrichtung, die bleibt. Mhm. Ja, man lässt sich da vielleicht auch mal treiben und wird auch mal vielleicht ans Ufer gespült oder so, aber dann steigt man wieder ein und ist wieder da, wo man hingehört.
Also es fließt mal langsamer oder mal schneller.
Genau, ja.
Manchmal strudelt es ein bisschen.
Kommt auch vor, ja.
Das ist ein schönes Bild, ja. Ja, sehr schön. Ja, das ist schön, wenn man immer so eine innere Motivation verspürt, die einen dann so durch den Tag begleiten kann. Jetzt arbeitest du ja mit deinem Team auch jetzt noch mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen zusammen. Was würdest du denn gerade den jüngeren Menschen mitgeben oder was würdest du sagen, was man denen mitgeben kann, die gerade am Anfang von ihrem beruflichen Werdegang stehen?
Also generell ist es immer schwierig, Erfahrungen weiterzugeben. Also ich bin natürlich auch immer wieder mit Sprüchen konfrontiert gewesen aus der Eltern- oder Großelterngeneration, die nicht mit meinem Leben angefüllt waren und die deswegen auch nur sehr marginale Bedeutung hatten. Mhm. Erfahrung muss man generell immer selber machen. Es ist schön, wenn man eine helfende Hand hat. Mhm. Man muss aber diese helfende Hand auch wollen und ergreifen. Und ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass ich von den jungen Leuten, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, die, was weiß ich, 16, 17, 18 sind, dass ich da schon relativ weit weg bin. Das Leben, das ganze Umfeld, die Selbstwahrnehmung und so weiter, auch die Selbstreflexion vielleicht hat sich da schon sehr geändert. Und für mich ist es wichtig, dass ich diesen jungen Leuten gerade zeige, was toller Chef ist und was sie auch machen müssen, damit es toll bleibt, damit es läuft. Mhm. Eben selber gucken, die Arbeit sehen, nicht 10-mal rauf und runter laufen und dann steht immer noch was oben. Ja. So, einfache Dinge. Und ich bekomme auch da ein Feedback, dass jetzt gerade eine Mitarbeiterin, die mich jetzt verlässt, weil sie in ihr Heimatland zurückgehen möchte, die sich hier quasi unter Tränen verabschiedet hat und gesagt hat, dass sie hier wirklich tolle Anreize und auch Einordnungen gefunden hat, ne? Mhm. Was sie später wahrscheinlich mal brauchen kann.
Mhm, weil du kannst ja aus einem sehr umfangreichen Erkenntnisschatz. Du sagst, Erfahrungen sind jetzt schwierig weiterzugeben, aber du hast ja auf deinem Weg wahnsinnig viel gelernt und das kann ich mir gut vorstellen, dass man da gut von partizipieren kann oder gut, wenn man das möchte, sich gut etwas mitnehmen kann für den eigenen Weg.
Ja, wenn man das möchte.
Wenn genau. man das möchte.
Das klar. muss der eigene Impetus sein.
Ja, ja. ja. Ja, verstehe. Ich meine, die, die Zielgruppe, die du ansprichst, sind ja auch durch Corona gegangen. Die haben natürlich jetzt eine ganz andere Prägung mitbekommen als die sozusagen Generation in der Zeit davor.
Die jungen Leute, klar, die sind natürlich mit Corona schon in eine Situation geraten, die, denke ich mal, in diesem Alter sehr viel schwerer zu verdauen ist, als es jetzt für mich der Fall war.
Ja.
Habe meinen Laden offen gehabt. Ich habe jeden Tag Kontakt gehabt mit vielen Menschen und tolle Gespräche auch gehabt. Und ich habe jetzt nicht irgendwie mich abgehängt oder vereinsamt gefühlt oder irgendwie sowas. Also, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es für junge Menschen eine richtige Zäsur war.
Ja, klar. Wenn man noch keine Erfahrungen machen durfte, dann kommt das natürlich auf eine ganz andere Basis, als wenn man so ein bisschen einen Schatz hat, den man hüten kann an Erlebnissen
ja.
und an Freude und an Gemeinsamkeiten. Umso wichtiger ist es ja, dass es das Sparkies gibt und dass es diesen Platz gibt, wo man herkommen kann und sich treffen kann und eine gute Zeit haben kann. Genau, Jutta, vielleicht noch ein kleiner Ausblick auf die nächsten Monate. Wir genießen die wunderbare Sommerzeit.
Meine Schokoladen nicht. Denen ist es zu heiß. Die sind im Lager.
Das glaube ich, aber es kommt ganz sicher wieder die Zeit, wo wir uns sehr über eine wärmende, heiße Schokolade freuen werden. Und da wollte ich noch mal fragen, mir ist aufgefallen, die Frage hätte auch aus der Fashion-Industrie kommen können. Gibt es auch bei den Süßigkeiten so etwas wie saisonale Trends? Gibt es da auch etwas, wo man jetzt schon sagen kann, da geht die Reise hin in Richtung Herbst und Winter? Das ist vielleicht etwas, was das Weihnachtsgeschäft beleben kann. Ich erinnere mich noch im letzten Jahr, da habe ich hier bei dir einen Schokopinguin gekauft. Der war dann Teil meiner Adventsdekoration, aber ich glaube, den Weihnachtsbaum hat der Pinguin gar nicht mehr gesehen.
Ja, das sollte auch so sein. Also es gibt es natürlich nicht wie in der Mode, dass man jetzt irgendwie saisonelle, speziell gestaltete Kollektionen hat. Was ich in der, also wenn man jetzt meine Produkte betrachtet, die wie gesagt fair und ehrlich hergestellt werden, wo wir wissen, dass da keine Kinder auf den Plantagen arbeiten, ja, wo wir auch versuchen, Verpackung zu reduzieren, wo wir versuchen, Plastik zu vermeiden. Und da versuchen wir auch weiter, noch nachhaltiger zu werden, indem wir eben auch schauen, dass wir die gesamte Produktionskette in eine Hand geben. Ja? Dass wir also wirklich from bean to bar, also dass wir von der Kakaobohne wirklich über die Rösterei, über die Weiterverarbeitung, über dann, bis auch dann der Pinguin aus der Schokolade entsteht, ja, dass das alles in einer Hand ist. Weil man dann eben auch die Kontrolle drüber hat, was passiert mit den in den Produktionsstätten, wo der Kaffee wächst, wo der Kakao wächst, wo der Zucker wächst. Ne?
Was, ja.
Also da kann man bestimmt noch vieles erreichen. Ansonsten, sag ich mal, Schokolade ist halt immer braun oder weiß.
Oder weiß, ja.
Oder weiß. An dem Produkt selber, da wurde ja auch schon Marketing mäßig versucht mit dieser Ruby-Schokolade.
Ja.
Ja, das ist natürlich Quatsch. Ja, es gibt keine rosa Schokolade. Das ist halt dann auch wieder ein Industrieerzeugnis, das ich hier auch in meinem Laden nicht haben möchte. Und was man aber als Trend sieht, ist eben das Verhalten der Gäste und der Kunden, die vermehrt eben nach kleinen Dingen fragen.
Mhm.
Also so der große Weihnachtsmann mit 2,5 Kilo,
ja.
den habe ich nicht mehr bestellt.
Okay.
Das habe ich letztes Jahr schon gemerkt, dass der Trend eben zu kleineren Dingen geht und dass er auch weggeht von den Figuren.
Ah ja.
Ja, dass man eben ja, mal was anderes als den Weihnachtsmann haben möchte. Eben wie ein Pinguin.
Ja, das war eine wirklich tolle Idee.
Ja,
genau. Ich habe den auch noch ein paar Mal verschenkt und das hat den Leuten immer ein Lächeln.
Ja, ich habe auch wieder für dieses Jahr viele Pinguine bestellt.
Kannst mir welche zurückstellen?
Mach ich gerne, ja.
Ja, ist es vielleicht so, dass man dann vielleicht ein bisschen kleiner wird im Einkaufsverhalten, aber dafür auch wertschätzt, dass es fair und ehrlich ist, dass es ein tolles Produkt ist. Dann lieber ein kleineres Produkt, aber ein hochwertiges und ein qualitativ gutes Produkt.
Ja, da schließt sich der Kreis natürlich auch wieder zur Mode. Ne?
Ja.
Also ich kaufe mir auch lieber ein fair und ehrlich hergestelltes Produkt und auch weniger,
ja.
Als dass ich halt an dieser Fast Fashion mich beteilige. Ne?
Ja.
Und das ist schon ein Trend, der noch am Anfang steht, aber das müssen wir auch anders machen.
Mhm.
Wir müssen es anders machen.
Ja, wir müssen uns in vielen Dingen anders aufstellen.
Komplett ändern.
Ja.
Und es geht auch. Nur woran es halt krankt, momentan ist halt die Kommunikation. Ja? Das, die Leute haben noch nicht verstanden, dass es zu ihrem Besten ist, sozusagen.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Eben mal auf eine Flugreise zu verzichten oder ja, eben kein T-Shirt für 1 Euro zu kaufen.
Ja.
Oder keine Schokolade, wo komische Dinge drin sind.
Mhm. Ja? Ja, da kann man nur über die Aufklärung und übers Schulen und immer wieder überzeugen, diesen Weg weitergehen, denke ich. Ne? Und das machst du ja schon auf eine ganz tolle Art.
Das sehe ich auch wirklich tatsächlich als meine Aufgabe.
Ja.
Ja, hier in diesem kleinen Kreis, den ich beackern kann, da eine gewisse Awareness zu schaffen und diese Themen auch anzusprechen. Ne?
Ja, wir haben alle nur einen ganz kleinen Kosmos,
in
dem wir tätig sein können. Aber auch ein kleiner Einfluss kann ja helfen. Ein kleiner Einfluss kann ja Dinge bewegen und Dinge bewirken. Und das ist ja auch gut so.
Das versuchen wir.
Sehr schön.
Ja.
Ja, vielen Dank, liebe Jutta. Also ich könnte jetzt hier wahrscheinlich noch eine Stunde mit dir sprechen. Du hast so viel erlebt auf deiner Reise. Aber das war jetzt schon mal ein sehr schöner kleiner Überblick. Also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Genau, ich wünsche dir alles Gute für dich und für Sparkies und für deine Bar hier. Weiterhin tolle Gäste, tolle Kunden, die dich regelmäßig besuchen. Ich bin natürlich auch dabei.
Ja,
super. Und ich freue mich auf die nächsten Monate. Ich freue mich, wenn die Schokolade zurück ist. Und ich werde auf jeden Fall wieder reinschauen. Es war ein ganz tolles Gespräch. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast einfach auf dem Podcast-Kanal deines Vertrauens. Wenn du noch mehr wissen möchtest, folge den Work-Life-Stories gerne auf Instagram. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin, bleibe gesund und optimistisch, deine Mona Rüssmann.